herzlich willkommen.
Wir sind Lynn
und Maike,
die Gründerin von Little Plan.
Bei uns geht es aber nicht nur um Erste Hilfe am Kind und Themen um Gesundheit,
sondern auch um Vereinbarkeit, Eltern werden und Familie sein.
Erzähl uns, was ist Cali Eats für alle, die nicht aus Düsseldorf kommen?
Also Cali Eats ist ein Fast Casual Restaurant. Das ist auch ein gängiger Begriff so für Systemgastronomie eigentlich, und Cali eben von Kalifornien, weil ich selber aus Kalifornien komme. Also ich bin Halbamerikanerin und die amerikanische Seite kommt aus Santa Barbara. Und wir servieren eben Salate, Bowls, Avocado Toast, Bagels, Smoothies, Smoothie Bowls, alles was so jetzt auch mittlerweile auch Trend geworden ist, aber wir waren halt auch vor 2 Jahren ein bisschen vor dem Trend.
Ja, kenne ich auch noch aus der Zeit, wo es noch nicht die ganzen Superfood-Läden gab. Ihr wart jetzt wohl die ersten.
Genau, ja.
Wie kamst du auf die Idee?
Ich bin gar nicht klassischerweise aus der Gastronomie, sondern ich habe ganz normal BWL studiert und habe in der Modebranche als im Controlling gearbeitet und war tatsächlich beruflich in Los Angeles für dieses Unternehmen. Und wir waren in der Mittagspause und in L.A. und in New York kennt man ja, dass die ganzen Läden, da ist halt ewig Schlangen. So, das ist auch so Teil der Kultur, dass man sich anstellt. Aber wir hatten eben nur eine halbe Stunde und dann dachte ich, ja, okay, warum stellen wir uns jetzt in diese ewige Schlange? Aber die hatten halt so ein gutes System dahinter, dass die ruckzuck, also wirklich jeden Kunden innerhalb von 2-3 Minuten abfertigen konnten. Und wir waren dann super schnell rein und raus und das fand ich irgendwie einfach so eigenartig, weil es war jetzt kein McDonald's-Gefühl, es war jetzt nicht Fast Food, aber es war alles frisch und gesund, aber auch kein Restaurant, wo man halt irgendwie ewig sitzt. Und in Kalifornien gibt's halt, das ist ja nicht unnormal, dass man überall so Salatläden hat oder das Gesunde, das ist einfach Teil der Kultur. Und das erste Job, was ich auch so im Studium hatte, war in so einem Health Food Store. Also da hatte ich schon immer diese Interesse. Aber weil ich eben dieses System oder diesen Prozess wahrgenommen habe, dachte ich so, ja, das ist ja eigentlich ganz cool. So, das wäre ja was für Deutschland. Und mein Unternehmen damals, unser Hauptsitz war in London, da gibt's auch sowas. Und immer wenn wir dann Lunches bestellt haben, haben wir von Pret a Manger oder sowas in der Art bestellt. Und in Deutschland bei den großen Meetings gab es immer Pizza. Und das war so das Einzige, was man, oder ich meine, Sushi wäre dann zu teuer gewesen oder was auch immer. Und das war das Einzige, was man so bestellen konnte, wo irgendwie jeder halbwegs zufrieden ist. Aber irgendwann kann man auch Pizza nicht mehr sehen. Ja, und dann habe ich geguckt und es gab jetzt nicht super viele damals Systemgastronomie, die darauf ausgelegt waren, wirklich nur Salate oder ne, gesundes Essen zu produzieren. Und da war die Idee so ein bisschen, ist sie entstanden und dann fing ich an, wieder einen Master zu machen hier in Düsseldorf an der WHU und die sind halt super, super pro Gründer und dann habe ich mich einfach so ein bisschen dazu entschlossen, das auch zu machen. Und hat das auch geklappt irgendwie alles, ja.
Ja, das klingt jetzt nämlich auch so super und da wollte ich jetzt mal nachfragen, ich kenne das ja auch selber, man hat eine Idee im Kopf und ist dann auch, weiß nicht, ob das bei dir dann auch so ist, dass man total motiviert ist.
Ja.
Und wie hast du das zum einen geschafft, dass du die Motivation halten konntest und zum anderen, wie hast du gestartet? Also jetzt einfach eine leerstehende Fläche gesucht und dann?
Genau, also ich habe erstmal einen Businessplan geschrieben, habe mich informiert und da gab es halt diverse Kennzahlen und alles, ne, weil ich ja nicht aus der Gastronomie kam, so woran ich mich so ein bisschen orientieren konnte. Und dann fing ich an, genau, Standorte zu suchen. Ich habe erstmal geguckt, okay, was würde mich das kosten, ne, und welche Gründerkredite gibt es? Das wäre dann, also damals dachte ich diesen KfW, ne, Gründerkredit oder was auch immer. Natürlich ein bisschen Eigenkapital auch in die Hand genommen, aber erstmal, man muss halt Businessplan bei der KfW-Bank zum Beispiel einzureichen, muss man schon einen Standort haben. Und da hatte ich, das war ein riesen Debakel, also ich fing ja schon eigentlich 2016 damit an, weil ich hatte hier tatsächlich um die Ecke einen Standort, da waren wir ewig lang in Gesprächen und dann kam irgendwie Weihnachten und der hatte uns quasi zugesagt und dann hieß es, ja, wie, ihr wollt einen Fettabscheider einbauen, das machen wir nicht. Und ich so, ja, wir sind eine Gastronomie, wir brauchen, also in Düsseldorf braucht man ganz, ganz sicher einen Fettabscheider. Also
jetzt für die, die nicht wissen, was das ist,
mir ja, ist das kurz das erklären. Es ist ein Gerät, was quasi Öl von Wasser trennt, also oder Essensreste. Mhm. Und das ist nicht in jeder Stadt notwendig, aber in Düsseldorf ist halt ein Kanalisationsproblem und deswegen sind die super pingelig. Also du nicht mal, genau, Aussage vom Wasseramt, weil man darf nicht mal eine Olive abwaschen, ohne einen Fettabscheider zu haben. Also da, und die sind teuer und die sind groß und das ist eigentlich vom Vermieter einzubauen, weil das bleibt ja in der Immobilie. Das wollte er nicht und das hieß dann irgendwie 6-7 Monate sind dadurch ins Land gegangen. Und dann hatten wir noch einen anderen Standort am Karlsplatz hier in der Nähe. Alles fein, Fettabscheider, no problem, haben von vornherein gesagt, das brauchen wir, ganz sicher. Alles Architektenpläne aufgemalt, alles drum und dran. Und dann haben wir die Sachen beim Bauamt eingereicht und sie meinten sofort so, ja, das könnt ihr vergessen, die Außenfassade ist zu klein, das wird nicht brandschutzgenehmigt für Gastronomie.
Oh mein Gott, woran ja, man alles denken muss.
Und das waren 5 Zentimeter, also es war klar, ne, die haben natürlich ihre Normen und alles, aber man hätte komplett alles, also das war dann sofort einfach, der Vermieter meinte, nee, wir können jetzt nicht die komplette Außenfassade neu machen, nur wegen der Gastronomie. Die Immobilie steht allerdings immer noch leer. Also von daher scheint jeder irgendwie dieses Problem zu haben. Also,
ne, aber was wie auch schade, immer, dass das dann an so etwas scheitert. Aber ich kann auch verstehen, dass Brandschutz wichtig ist.
Klar, genau. Aber für mich halt einfach ultra nervig, weil ich dann erstens Monate wieder verloren habe und auch trotzdem Architektengebühren hatte, ne? Die mussten ja dann auch bezahlt werden.
Und die hatten ja dann darauf schon wahrscheinlich Entwürfe gemacht.
Ja, ja, genau. Alles, also ne, alles war schon geplant, Küche, alles drum und dran. Ich meine, ein bisschen konnte ich da runterhandeln, weil die eben auch das mit dem Brandschutz nicht wirklich gesehen haben. Aber ja, das war ärgerlich. Das Gute war, ich hatte zum Glück diesen Gründerzuschuss beantragt und auch bekommen und habe auch nebenbei studiert und konnte von meinen Ersparnissen und auch von diesem Gründerzuschuss gut über die Runden kommen, sodass jetzt irgendwie 2 Jahre nicht unbedingt komplett ins Land gegangen wären, hätte es nicht geklappt. So. Und dann habe ich einen alten Schulfreund getroffen, der in Düsseldorf relativ gut vernetzt ist und ich meinte, ja, ich war so, das ist okay, last chance, hab mir auch selber so ein Deadline gesetzt, war auch damals schon mit meinem jetzigen Mann auch zusammen und wir haben gesagt, ja, okay, jetzt ewig irgendwie, ne, nur auf 1.600 Euro oder was auch immer man da kriegt, ist nicht super cool, also ist auch okay, aber wollen wir jetzt nicht forever machen. Und das habe ich dann mir als Deadline gesetzt, okay, wenn es bis Oktober nicht klappt mit irgendwelchen wahnsinnigen Fortschritten, dann war es eine gute Erfahrung. Ich habe eh studiert, das war jetzt fein so für mich. Und dann habe ich eben diesen alten Schulfreund gefragt, sag mal, du kennst doch bestimmt jemanden mit einer Immobilie, der Bock auf so ein Projekt hat. Und er meinte auch, ja, meine Familie hat vor Jahren auf der Kaiserswerther Straße so ein Objekt gekauft, als Investmentstück. Wir hatten da unsere diversen Startups da laufen, da ist jetzt ein Schreibtisch drin, aber wir können uns das mal angucken. Und dann war das halt die Location. Und das war, ich kam da rein und es war immer noch, also es war ursprünglich eine Bank, eine Sparkasse. Und da waren auch alle Sachen noch drin, ne? Die ganzen, keine Ahnung, Aktenschränke und alles drum und dran. Aber ich konnte mir schon vorstellen, wenn man alles rausreißt, dass es echt ein toller Laden sein könnte. Super hohe Decken, ne? Alles schön. Aber es musste halt trotzdem komplett umgebaut werden. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und ich meinte, ja, ich kümmere mich drum. Ich mache komplett diese Bauphase mit und mache diesen kompletten Umbau, die Nutzungsänderung, alles drum und dran, kümmere ich mich drum, weil wir auch irgendwo ein Budget hatten, ne? Und dann machen wir das. Und dann fanden die Idee so gut, dass sie sogar dann auch investiert haben. Und wir konnten dann von einer kleinen Idee, von einer kleinen Salatbar von, keine Ahnung, 40 Quadratmeter sind wir auf 220 halt gegangen, super schnell. Eben weil die Location das hergab und dann auch wir ein bisschen mehr Kapital zur Verfügung hatten, um das dann auch schön zu machen. Ja, und dann ging das relativ flott. Also dann, lustigerweise hießen wir am Anfang Little Greens, weil wir wollten Chopped Salad machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man tut alle Zutaten in die Schüssel, dann dreht man das um und man hackt das mit so einem Wiegemesser, dass die alle so bissgerecht sind.
Okay.
Und für mich war das irgendwie immer klar, dass es so einen kalifornischen auch Style sein sollte und sowas. Aber jetzt im Nachhinein verstehe ich auch, dass, warum sollte jemanden Kalifornien mit Little Greens irgendwie verbinden? Für mich in meinem Kopf war das klar, so die Vision, aber das, ne, dieser Übersprung auf den Kunden war dann letztendlich doch nicht da. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wenn wir uns umnennen auf Cali Eats, dann sind wir auch nicht so gebunden nur an Salat. Und dazu kam, dass in Düsseldorf irgendwie der 5. Laden mit Greens aufgemacht hat. Also es gibt Green Trees, Greenie in a Bottle, Bauer Green, keine Ahnung, Green, bla bla bla. Und dann kam noch Green Karma. Und dann dachte ich so, ja, wir können jetzt nicht auch noch Little Greens heißen. Das finde ich ja selber irgendwie zum Kotzen. Jetzt gibt es zwar andere Läden, die schon aufgemacht haben, die auch Green haben, aber das finde ich irgendwie dämlich. Ja, und dann so kam Cali Eats, der Name. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Dann habe ich die Speisekarte fertig gemacht. Ja, habe die Leute eingestellt und es war dann, wir waren da.
Und wie hast du es geschafft, bis dahin daran weiter zu glauben, wenn du sagst, die ersten beiden Immobilien haben halt, war schon, dass man reinkommt und das toll fand und seine Energie reingesteckt hat und sein Herzblut und dann zweimal eine Absage?
Ich bin sehr irgendwie, also ich glaube viel an so Zeichen vom Universum irgendwie und glaube, wenn irgendwas passieren soll, dann ist es so. Und ich hatte mich schon ein bisschen damit abgefunden, dass wenn es jetzt nicht klappt, war es eine gute Erfahrung. Ich habe es versucht und ich habe wenigstens nichts in Anführungsstrichen verloren. Und ich habe mir eben auch diese Deadline gesetzt und habe gesagt, okay, so Universum, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das so. Und dann hat's halt aber geklappt, ne? Und das war so ein bisschen, ich habe ein bisschen die Hände in die Luft geschmissen und habe einfach gesagt, ich glaube dran, aber irgendwie scheinen da so viele Obstacles jetzt in meinem Weg zu stehen, die ich nicht wirklich überwinden kann, ne? Kann ja nicht zum Bauamt gehen und sagen, bitte ändere eure Vorgaben, so. Das ist einfach so. Und dann, ja, dann hat's halt zum Glück in dem Fall einfach auch funktioniert, und hätte es, ich glaube, an dem Punkt nicht geklappt, dann hätte ich damit auch aufgehört.
Also hast du erstmal auch losgelassen?
Ja, ich habe losgelassen und habe einfach gesagt, dann ist es nicht. Ne? Ich finde die Idee trotzdem gut, aber dann wird es einfach nicht klappen. Ja.
Wo hast du das Know-how her? Du hast ja eben gesagt, du hast dann Personal eingestellt und ja, von den Mitarbeitern, wie auch von den Produkten, vom Packaging, von allem. Wo hast du dir das angeeignet?
Also ich habe ein paar Monate im Restaurant gearbeitet davor, ne, oder beziehungsweise in dieser Umbauphase, weil ich wusste, okay, ich habe zwar im Studium so ein bisschen da Smoothies gemacht und gekellnert, aber so richtig so ein, es ist ja echt ein Prozess dahinter, ne? Da habe ich, also ich habe bei einem Restaurant gearbeitet, habe mir ganz genau angeguckt, okay, wie oft bestellen die, welche Mengen, bei welchen Anbietern, ne, was sind die Preise, wenn ich so irgendwelche Preislisten sehen konnte, habe ich mir das natürlich gemerkt. Und habe vieles darauf basiert, beziehungsweise dann auch geswitcht, weil ich vieles auch nicht so gut fand, ehrlich gesagt. Die ganzen Dressings habe ich mir, die ich koche halt auch sehr gerne, die habe ich selber entwickelt und dann auf großem Scale hochgerechnet. Und mit Personal, also ich hatte ein Team schon, also Personalverantwortung, aber nicht in dem Maß. Also das war schon ein bisschen learning by doing. Packaging habe ich einfach, ich war auf einer Messe, die Internorga, da habe ich ein paar Verpackungsleute kennengelernt, aber es war vieles über, das war ganz interessant am Anfang, der Lieferant für unseren Feta-Käse kannte wiederum die Person, der kannte die Person und so kamen diese ganzen Connections zusammen.
Alles auch wieder gefügt.
So. Genau, und ich habe auch immer von Anfang an gesagt, ich bin hier keine Expertin in dem Sinne, das ist für mich neu und es waren aber sehr viele Leute dann auch super happy to help, weil die haben gesehen, okay, die hat jetzt im Moment vielleicht nicht keine Ahnung, aber ich kann ihr helfen und das war ganz schön. Also da kamen super viele Kontakte, weil ich einfach meinte, hey, sag mal, kennst du jemanden, der das macht oder ne, wo kriegt Love Salad in Köln seine Verpackung? Dann sag mir das doch und dann hat er mir das gesagt. Ne, so solche Zusammensätze kamen dann zusammen und ja, das, ich habe, es war sehr viel Learning by doing. Am Anfang lief auch echt nicht alles so rund, ne? Ich musste auch ganz schnell wirklich auch delegieren, weil ich habe gemerkt, ich kann das nicht alles selber, ich kann nicht alles micromanagen, ich habe mich selber wahnsinnig gemacht.
Standst du auch noch hinter der Theke?
Ja, ja, am Anfang.
Ist dir das schwer gefallen, abzugeben?
Ja, wahnsinnig schwer. Also am Anfang, das war auch ganz interessant, wir haben angefangen im Juli, wir hatten einen bombastischen ersten Monat und dann wurde es kälter und dann auf einmal hatte gar keiner Lust auf Salat und es war so mega, mega der Umsatz, so im zweiten, dritten Monat und ich dachte so, no. Jetzt, das klappt nicht. Und dann haben wir ganz schnell gesagt, okay, wir müssen warme Zutaten hinzufügen. Der deutsche Kunde, egal ob was in Kalifornien ist, die verstehen das oder die wollen einfach was Warmes. Und dann haben wir halt eben Reis und warme Zutaten und dann dieses Bowls, ne, so eher angeboten. Und danach ging das wieder rasant nach oben. Und wir mussten halt super schnell reagieren und einfach von einem Tag auf den nächsten umswitchen. Und so war das die ganze Zeit am Anfang, ne? Wir haben die Kasse ganz woanders hingestellt, haben aber festgestellt, dass die Kunden sich gar nicht so anstellen, wie wir dachten, sondern andersrum und standen sich im Weg. Und das sind so Sachen, die muss man dann man stellt sich das irgendwie vor und dann kommt es dann doch anders und man muss halt super schnell reagieren.
Hast du jetzt das Gefühl, dass ihr an einem Punkt seid, wo es jetzt erstmal läuft, dass ihr jetzt alles soweit richtig eingerichtet habt, dass es für euch auch funktioniert und die Abläufe stimmig sind?
Ja,
oder ist es immer noch, auch nach 2 Jahren, dass da noch viel im Hintergrund passiert?
Also es war die ganze Zeit bis Corona echt immer mehr Aufträge, mehr Umsatz, ne, mehr Mitarbeiter, alles. Es lief auch super. Deswegen, als ich dann schwanger wurde, war ich selber kaum im Laden, weil ich hatte dann meine Betriebsleiterin, die die ganzen Bestellungen machte. Ich hatte eine, die sich um den Schichtplan kümmert. Ich hatte meine ganzen Mitarbeiter. Das bei uns ist das so, dass jeder alles machen muss. Also du machst nicht nur spülen oder nur schnibbeln oder nur Kasse, sondern jeder muss alles lernen, damit jeder auch einspringen kann. So garantieren wir auch eine gewisse Flexibilität und klar, am Anfang stand ich da, 12 Stunden am Tag und habe gespült und alles rum und dran, weil wir auch Mitarbeiterkosten einsparen mussten und so. Aber es lief richtig, richtig gut und dann kam halt auch dann irgendwie Corona dazwischen und es läuft trotzdem sehr gut, aber natürlich halt, weil wir einfach die Hälfte an allen Tischen jetzt einfach nicht haben, hatten wir da schon ein bisschen Einbußen und jetzt haben wir wieder so eine Phase, wo ich kreativ werden muss, was wir zum Beispiel abends machen, weil ich finde, da ist super viel Potenzial abends, aber es ist bei weitem nicht das, was wir mittags halt umsetzen, also wirklich ganz bei weitem nicht und da ist die Frage jetzt, was ich so mache und wie wir das umsetzen und ob wir vielleicht für abends ein neues Konzept einrichten.
Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, als du schwanger warst. Das heißt, du bist jetzt Mama.
Ja.
Seit wann bist du Mama?
Seit März, also mitten in Corona geboren.
Oh, wow. Ja. Dann wahrscheinlich die Sorge um das Geschäft und dann noch mit dem Neugeborenen, wie soll das werden, mit dem Arbeiten. Also da bin ich jetzt sehr gespannt auf den Teil, was du da sagst.
Genau, das war, also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein, als ich, das war wirklich ein Wochenende später kam dieses Komplett-Lockdown, ne, wo alles auch zumachen musste und alles davor war es ja schon so ein bisschen, ne, keiner weiß Bescheid. Da, und wir sind halt in einem Gebiet, wo viele Büros sind, da hatten schon viele Homeoffice und so. Aber ich habe einfach gesagt, okay, den März, den sollen wir ganz normal arbeiten. Jeder kriegt seine Stunden auch, ne, und dann müssen wir weiterschauen. Und ich glaube, weil ich habe dann das Baby bekommen und Gott sei Dank einen Tag bevor auch Väter nicht in den Kreissaal durften. Also das war wirklich alles super, super, auch, weiß ich nicht, schicksalsmäßig, weil sie kam auch eine Woche früher, weil es dann für Erstkinder, glaube ich, eher untypisch ist, genau.
Hat sie es gespürt?
Ja, genau. Ich habe aber auch vieles dafür getan. Also ich bin halt so, ich habe in alle Treppen gestiegen und ich habe Squats gemacht und alles scharf gegessen und so. Wollte, dass sie kommen. Ja, und dann, ich war einfach so glücklich und hatte diesen Hormonausschuss, dass ich in dem Moment einfach gedacht, nichts kann passieren, was mich gerade unglücklich macht. So. Und ich glaube, das war ganz gut, weil dann hatte ich nicht Panik wegen dem Laden. Wir hatten auch zum Glück einiges an Reserven quasi aufgebaut über die Monate zuvor, so dass wir jetzt nicht komplett von heute auf morgen allen kündigen mussten und ne, so komplett Kurzarbeit und alles drum und dran, sondern ich meinte, ja, komm, lass uns das langsam angehen. Ich möchte keine Mitarbeiter verlieren, weil irgendwann wird sich das normalisieren und ich brauche die.
Und die sind eingearbeitet?
Genau, die sind eingearbeitet. Klar, die Studenten haben dann irgendwelche, haben nicht alle Stunden bekommen, aber wenigstens mein Kernteam, die muss ich versorgen. Die sind selber, haben selber Kinder und haben Familien und teilweise zwei Partner, die in der Gastronomiebranche arbeiten. Und das konnte ich mir nicht verantworten, dass ich jetzt einfach sage, ja, okay. Na, wie viele das leider gemacht haben, ihr seid gekündigt oder sofort 100% Kurzarbeit oder whatever, ne? Und dann, wir sind die ganze Zeit offen geblieben. Also wir hatten dann nur to go. Also wir hatten teilweise nur 3 Stunden am Tag offen und hatten eine kleinere Karte. Aber wir haben es trotzdem so geschafft, dass wir über die Runden kommen konnten.
Und das angenommen? Weil das ist ja eigentlich, glaube ich, ein bisschen Geschäftsecke, ne? Geschäftsgebiet.
Ja. Ja, viele sind sogar von zu Hause dann dahin gefahren und haben sich das trotzdem abgeholt. Es gab dann auch, also es war super. Also wir waren auch selber positiv überrascht und dann auch bestätigt, ne, dass wir doch so viele treue Fans haben. Viel Lieferando natürlich, das gab einen Riesenschub. Aber für mich war das dann klar, ich hatte mich gefreut auf so ein bisschen, ne, Elternzeit beziehungsweise Ich hatte nie vor, komplett rauszugehen, sondern ich mache immer noch die ganze Buchhaltung und die Rechnungen und sowas. Aber dann musste ich mich natürlich zusätzlich um diese ganzen Anträge kümmern, ne? Also jetzt einen anderen Schichtplan mit allen kommunizieren, was müssen wir umsetzen, welche Hygienemaßnahmen, alles drum und dran. Mein Mann hatte aber glücklicherweise auch Homeoffice. Deswegen konnte ich ihm so ein bisschen das Baby auch geben und sagen, so, ich bin jetzt mal 2 Stunden raus und mache E-Mails und was auch immer. Ja, und ich habe jetzt eine Schicht mitgemacht, da hatte ich 7 Kinderwagen, und aber das ist natürlich keine langfristige Lösung. Das war jetzt so ein Notfall, weil eine Mitarbeiterin ausgefallen ist. Aber klar, also das war immer schon mein Plan, weiterzuarbeiten und nicht komplett mich rauszunehmen, aber jetzt ist es doch mehr als ursprünglich gedacht.
Und fällt dir das dann schwer, als Mutter die Zeit mit dem eigenen Kind herzugeben, in der Anfangsphase vor allem?
Ja, also manchmal habe ich, es geht, ehrlich gesagt. Also manchmal habe ich schon, die ganzen Kurse, die ich machen wollte, die sind alle ausgefallen. Ne? Also da hatte ich zum Beispiel gar nicht so Termine, die ich jetzt irgendwie dann nicht hätte wahrnehmen können, weil die gab es dann nicht. Ich konnte mich eh mit keinem treffen, weil jeder Social Distancing auch wirklich auch dran gehalten hat. Von daher hatte ich viel Zeit und ich fand's okay. Also ich hatte nie ein Problem damit, sie zu meinem Mann zu geben. Klar, ich stille sie halt, da bin ich schon gebunden. Also ich stille sie auch voll. Aber eigentlich kann ich mich damit, ich kann schon sie abgeben, wenn ich weiß, dass es ihr gut geht, und habe da kein schlechtes Gefühl, weil ich weiß, für mich und für uns ist das Business halt auch genauso, also nicht genauso wichtig wie mein Kind, aber klar, es hängt mein Geld drin, es hängt mein Leben drin, es hängt auch das von meinen Mitarbeitern mit, und es ist einfach eine andere Prioritätensetzung. Manchmal denke ich mir, wäre ich in einem normalen Job, dann könnte ich einfach sagen, okay, peace out, ich mache jetzt schön hier Mami and Me und gehe Latte Macchiato trinken und mache Yoga und was auch immer. Das, klar, manchmal denke ich mir schon, das wäre schon ganz geil. Aber dann andererseits denke ich mir, ich habe einfach diese Flexibilität mir erarbeitet und die werde ich auch nach der, in Anführungsstrichen, Elternzeit genießen, weil mein Ziel langfristig ist nicht nur einen Laden zu haben, sondern mehrere, und da kann es auch nicht an mir hängen bleiben als Person, sondern das muss dann umsetzbar sein in vielen verschiedenen Formen oder Modalitäten, und genau.
Ja. Du hast ja eben schon vor einer Weile kurz angesprochen, dass dir das so schwer gefallen ist, das Abgeben, also das Empowern und das Delegieren.
Ja.
Wie hast du denn das gestaltet, als du gemerkt hast, du bist schwanger und du wirst in 9 Monaten für eine gewisse Zeit nicht im Laden stehen können?
Genau. Ich wusste, als ich das auch gegründet habe, dass ich auf jeden Fall eine Familie haben möchte und auch relativ bald. Also ich wollte jetzt nicht warten, ne? Also das war für mich immer Priorität, und zwar an erster Stelle, dass ich eine Familie haben möchte. Ich möchte Kinder haben. Und als ich dann wirklich schwanger wurde, habe ich wirklich geguckt, okay, welche Sachen kann ich abgeben? Ne, welche Sachen, also logischerweise Buchhaltung und die ganzen Konten und Finanzsachen, die muss ich selber machen. Das möchte ich auch. Ich möchte da nicht die Kontrolle verlieren oder den Überblick. Ich habe einen Steuerberater, da ich bereite alles vor, die kümmern sich aber um alles andere, sag ich mal. Und ich habe dann angefangen, einfach gewissen Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben. Auch mehr Bezahlung dann aber auch. Aber wirklich dann, okay, du übernimmst jetzt ab jetzt die Bestellungen, du übernimmst ab jetzt den Schichtplan und hab denen dann gesagt, das ist jetzt eure Aufgabe. Ne? Das ist Teil von eurem Job. Wie ihr das macht und wann ihr das macht, ist mir egal. Hauptsache, es ist innerhalb von den Stunden, die wir vereinbart haben. Und hab denen relativ viel Flexibilität gegeben. Und das hat gut geklappt. Also das war schwierig, weil ich am Anfang so wirklich Micromanaging war. Aber ich habe für mich persönlich dann auch entdeckt, dass mich das wahnsinnig unglücklich gemacht hat. Also man kann nicht alles kontrollieren. Es wird nie so sein, wie man es vielleicht selber machen würde. Manchmal machen die anderen das aber auch besser. Das muss man auch sehen. Also zum Beispiel meine Betriebsleiterin, sie ist einfach ausgebildete Gastronomie-Fachfrau. Sie sieht Sachen, die ich nicht sehe. Selbst, also gerade bei hinten in der Küche, ist es natürlich wichtig, dass es super sauber ist. Sie ist so ordentlich. Sie packt alles weg in einem System, was für sie. Ich meinte, okay, wenn es für dich passt, dann mach das so, wie du arbeitest hier jeden Tag. Mach das, wie es für dich am besten ist. Ne? Und solche Sachen musste ich dann auch einfach dann gutes Gewissen abgeben. Und seitdem geht es mir auch besser.
Und es funktioniert.
Es funktioniert, ja, genau.
Wie sieht denn dein Arbeitsmami-Alltag im Moment aus?
Also sie ist zum Glück relativ entspannt, sie schläft sehr gut, sie wird immer, also packen sie spätestens so um 10 ins Bett und sie schläft eigentlich bis 6 Uhr durch und dann geht unser Wecker und dann geht mein Mann zur Arbeit und dann schläft sie halt nochmal. Und in diesen 2-3 Stunden, wo sie nochmal morgen schläft, so zwischen 8 und 10, ist so mein Power-Mode, da muss ich alles erledigen. Alles an E-Mails, ich muss richtig Prioritäten setzen, ich räume mir erstmal auf, weil ich sonst gar nicht gedanklich klarkomme, wenn es irgendwie unordentlich ist. Und dann baller ich alles durch. Und bei manchen Sachen sage ich zum Beispiel, ich habe die E-Mail wahrgenommen oder WhatsApp oder whatever, ich sehe sie, ich kann nur gerade nicht drauf antworten. Nur damit die Leute verstehen, dass ich sie nicht irgendwie ignoriere oder wie auch immer. Aber danach ist halt einfach super unsicher, wie sie drauf ist, weil sie ist schon sehr lebendig, sie möchte viel Aufmerksamkeit und klar, manchmal kann ich sie auch unter den Spielbogen legen und so, aber ich kann dann nichts mehr planen, also jetzt ist meine Schwester da und passt auf sie auf, aber sonst sie kann schlecht drauf sein, sie kann auch schlafen, das ist super ungewiss und deswegen, ja, alles was wichtig ist, muss in diesen ersten 2 Stunden erledigt werden. Im Moment haben wir relativ viele Lieferungen und Catering, die mache ich. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil sie fährt ungerne Auto. Sie ist wirklich, also sie weint eigentlich die ganze Zeit durch. Und dann packe ich sie halt ins Auto. Ich bringe dann die Sachen zum Kunden. Ich sage denen auch, ich bin mit meiner Tochter. Also es wäre super, wenn jemand runterkommen kann. Ich kann die nicht nach oben bringen. Aber die meisten sind einfach happy, dass wir im Moment überhaupt liefern. Und das klappt im Moment noch ganz gut.
Wie oft gehst du noch in den Laden, jetzt unabhängig von den Lieferungen?
Ein paar Mal die Woche.
Schon?
Ja. Also nicht besonders lang, aber ich komme immer meistens nach der Mittagszeit, um einfach zu gucken, ne, wie geht's allen, ist da Post, ne, was fällt mir auf. Wir haben letztens nochmal einfach reingegangen und bin mit so frischen Augen reingegangen und gesehen, okay, das müssen wir ändern, das müssen wir umswitchen. Ne? So mit den ganzen Hygienemaßnahmen sowieso mussten wir vieles umsetzen und ändern. Ja, aber so 2-3 Mal.
Okay.
Ja.
Was sind so deine, wenn du zurückblickst, was sind so deine größten Learnings gewesen während des Gründens?
Es ist vielleicht ein bisschen unorthodox oder was hört man vielleicht nicht so oft, gerade so als Female Founder, aber ich wurde ganz oft unterschätzt und ich habe das ein bisschen ausgenutzt.
Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Inwiefern?
Zum Beispiel, wenn man halt ankommt und man ist, keine Ahnung, Mädchen, die eine Salatbar aufmachen möchte und man halt mit Männern gegenüber sitzen, die vielleicht, weiß ich nicht, die einen vielleicht auch erstmal unterschätzen.
Und einen naiv einstufen.
Genau, naiv. Da konnte ich dann wiederum ein bisschen, also ich konnte charmant Leute überzeugen und dann aber auch dann mit Zahlen und Fakten hinterlegen. Und das war dann ein bisschen so, oh, okay. Ne? Und dann manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie mir eher helfen wollten, wenn ich so ein bisschen, oh, ich brauche die Hilfe, bitte. Ne? So, das ist, weiß ich nicht, ob manche werden das bestimmt irgendwie nicht gut finden, aber warum nicht? Ne? Also ich war dann auch sehr, sehr ehrlich und habe dann einfach gesagt, was ich nicht weiß oder wo ich Hilfe brauche oder wie auch immer.
Aber interessant, dass ich habe die Erfahrung auch gemacht in meiner Laufbahn, dass man denen vermeintlich nicht auf Augenhöhe begegnet, weil die das gar nicht zulassen in dem Moment, weil die dich erstmal in eine Schublade stecken.
Genau.
Liebes Mädchen von nebenan, so ungefähr.
Ja.
Und die Erfahrung habe ich auch gemacht mit diesem unterschätzt werden oder belächelt werden.
Ja, also es war, also genau, also belächelt weiß ich nicht, aber es war schon so ein bisschen, ich weiß, ich habe auch blonde Haare, vielleicht kam das dazu, so ein kleines, also ich bin ja nicht klein, aber blondes Mädchen, so will jetzt irgendwie was selber machen und hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl, wenn ich dann wirklich auch, weil ich habe BWL studiert, ich habe ein MBA gemacht, so ich kann auch ein bisschen rechnen, dass ich dann einfach relativ schnell Sachen auch dann überzeugen konnte und dann war das so ein bisschen double Bami, ne? Und was, also ein Riesen-Learning, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und jetzt auch aktuell wegen Corona, ist, dass man einfach sehr, sehr flexibel beziehungsweise man muss super schnell reagieren können. Also man sieht halt viele Restaurants, die jetzt auch pleite gehen oder die es einfach nicht überstanden. Die, klar, manche Konzepte kann man nicht switchen, die kann man nicht irgendwie in To-Go umwandeln. Das verstehe ich auch, aber manche Strukturen sind einfach verkrustet und veraltet. Und wir haben zum Beispiel in dieser Bowl-Situation, ne, keiner wollte Salat, die wollten mal mit Toppings, okay, schnell Sachen in der Metro kaufen, wir probieren es mal. Das hat geklappt. Jetzt im Moment läuft unser Abendgeschäft halt nicht, also es ist nicht schlecht, aber es ist bei weitem nicht das, was es sein könnte. Okay, jetzt bin ich forciert, meine Hand ist wirklich, ne, ich muss jetzt reagieren. Und wie man in so einer Situation umgeht, ist halt, finde ich, wie man auch Erfolg erzeugen kann, weil es wird nicht immer gut laufen. Ich hatte eine super lange, schöne Bahn, wo es echt immer, ich dachte, das ist Wahnsinn, es kann ja nicht besser werden und jetzt bin ich schwanger und heirate und alles, ne, ist alles perfekt und dann, bam, Corona, also.
Aber das kam ja auch wirklich so, da hat ja gar keiner in der Form mit gerechnet und ich glaube, als Gastronom, wenn es gut läuft, meint man ja auch, was soll darin irgendwann nicht mehr gut laufen?
Ja, ich habe vor allem gesagt, es gibt viele, also Leute müssen immer essen.
Genau.
Ne? Gastronomie, klar, ist nicht immer safe, aber wenn du ein gutes Lunch-Konzept da an der Stelle, wo wir haben, unser Laden haben und du qualitativ gut ne, da bleibst und bist schnell, dann wird das gut laufen, so, ne? Und dann, genau, kam eben diese ganze Sache mit Corona und ja.
Aber dann ist es ja auch gut, dass du als Inhaberin gesagt hast, wir bauen ein Rücklager auf, weil es gibt sicherlich auch Startups oder Neugründer, die da vielleicht erstmal gar keine Kapazität für haben oder gar nicht an den Punkt kommen, um eine Rücklager aufzubauen.
Ja. Also das ist natürlich, wenn du gerade einen Laden aufgemacht hast oder jetzt gerade Gründer bist, also klar, in der Gastronomie ist eh schwierig, natürlich hast du da ganz andere Voraussetzungen. Das Problem bei uns war natürlich, wir hatten halt Kosten, ich meine, ist ja klar, ne, du hast ja quasi Rechnungen, die du dann später bekommst für Bestellungen, die schon ne, getätigt wurden, selbst wenn die nicht verkauft werden. Also das heißt, die kamen dann später, also das ist ein Cashflow-Problem dann in dem Moment. Konnten wir dann zum Glück überbrücken. Aber ja, generell als Gründer würde ich sagen, muss man halt sehr, sehr flexibel oder beziehungsweise reaktiv sein dann auch.
Ja, das hat ja gut geklappt
bei euch. Ja, ziemlich. Also,
sag nochmal schnell, wo man euch findet, weil für alle Nicht-Düsseldorfer, sie sollten auf jeden Fall zu Kalle Eats gehen.
Ja.
Und wo findet man euch genau?
Wir sind auf der Kaiserswerther-Straße, gegenüber von dem Vapiano, was jetzt auch geschlossen hat, aber bei der Theodor-Heuss-Brücke direkt.
Genau.
Im Norden.
Auch auf Instagram seid ihr auch zu finden.
Genau. kali.eats.de. Okay.
Und wir verlinken die Webseite auf jeden Fall.
Das wäre super. Und Instagram können wir auch verlinken.
Schön. Ja, vielen, vielen Dank, Jackie.
Ja, ja.
Für die tollen Insights.
Ja, danke, Jackie. Sehr interessant auch, wie du das als Mama wuppst.
In der Corona-Zeit.
Ja.
Ja.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.